Ja, liebe Geschwister, wir können praktisch nahtlos ineinander übergehen. Unser Gebet, die Lucia hat von gebetet, Herr, lass das Licht, lass das Feuer unserer Liebe, kann man auch sagen, nicht ausgehen, sondern größer werden. Und wir können auch sagen, lass uns scheinen zu deiner Ehre im Alltag, wo wir sind, dass wir ein Licht sind, wirklich ein Licht sind in der Welt. Und davon, dass Jesus den Leuchter unseres Lebens leuchten lassen möchte, als Licht in der Welt, handelt ja auch das erste Sendschreiben in der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus. Und ich darf das noch einmal lesen. In der Offenbarung, die der Herr Jesus an Johannes gegeben hat, im Kapitel 2, ab Vers 1. Hier heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tu Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Jesus selbst ist das Licht der Welt. Ja, er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Er wird nicht in der Dunkelheit wandeln. Ein wunderbares Wort. Und dann sagt der Herr Jesus zu euch, zu mir, zu uns, die wir an ihn glauben und ihm folgen: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge ist, nicht verborgen bleiben. Man setzt auch nicht ein Licht auf einen Leuchter und deckt es dann zu, sodass es nicht scheint für die Menschen, sondern, wie ihr wisst, all die Lampen, sie scheinen und wir wollen Licht haben durch sie und sie dienen uns. Und so möchte Jesus, dass wir in der Welt ein Licht sind zu seiner Ehre. Und alle zusammen bilden einen Leuchter und dieser Leuchter leuchtet hell. Das ist so ein was ich immer bewundere im Russischen. Da gibt es diese großen Kristallleuchter. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn das Licht dann strahlt, dann spiegelt sich das so in diesen ganzen Facetten und gibt ein ganz, ganz herrliches Licht. Und manch einer hat das sogar in klein in seiner Wohnung. Also das ist etwas Wunderschönes und so möchte Jesus auch, dass wir ein angenehmes Licht sind, wo man gern hingeht, was man gerne sieht, was eine Freude ist, wenn man darauf zugeht. Und dieser Jesus hat also ein ganz, ganz großes Anliegen. Er liebt dich, er liebt uns, unser Herr ist bei uns und möchte, dass wir auch als Gemeinde ein Leuchter sind, der steht, sichtbar ist, stehen bleibt. Und nicht umstößt. Auf der anderen Seite, wir haben das ja betrachtet und gehen heute weiter in diesem Sendschreiben, ist doch die erste Liebe zu Gott das Allerwichtigste. Das ist der Kern des Lichtes. Ja? Das ist das, was das Licht angenehm macht. Wenn ich manchmal im Dunkeln größere Fahrten noch habe, habt ihr die neuen Autos schon mal mitbekommen, mit so ganz grellem Licht, die es jetzt teilweise gibt. Es gibt da besonderes Licht, auch blau, jetzt die Kraftfahrer werden wieder ganz aufmerksam. Da ist das ein bisschen abgetönt, dass man das ertragen kann. Und dann kommen aber manchmal so Autos, die haben ein ganz grelles Licht Und wenn du da mit deinem Normalauto so vor dich hinfährst und die scheinen von hinten, dann ist auf einmal alles hell, muss man gucken, dass man den Mittelspiegel runter macht. Und wenn sie von vorne kommen, kann man kaum hinschauen. Man muss dann so ein bisschen an der Seite vorbeigucken. Im Bild gesprochen, das ist, wenn wir strahlen, aber die Liebe fehlt. Wenn wir strahlen, aber im Umgang miteinander keine Liebe wäre. Wenn alles stimmt, was du sagst. Wir haben heute dieses Lied gesungen hier. Der Herr Jesus, sein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Wir haben ihn gesehen, eingeborenen Sohn voll Gott, voller Gnade und Wahrheit. Und in der Gnade ist auch ganz tief die Liebe und in der Wahrheit ist ganz tief die Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und beides gehört zusammen. Es darf nicht fehlen. Aber wenn die Liebe fehlt, wenn die erste Liebe weggeht, dann ist das so, wenn wir jetzt gesungen hätten, dein Licht strahlt, wir singen voller Gnade und Wahrheit und dann würden wir nur noch singen voller Wahrheit. Und da wird aus dem Licht, was man auch gerne sieht und was schön ist, wird ein Licht, was einem plötzlich, man kann das nicht ertragen. Da mag zwar Wahrheit drin sein, aber die Art und Weise ist so aggressiv, dass es im Prinzip nicht möglich ist, damit umzugehen. Und deswegen auch Jesus sagt, wenn die Liebe weggeht, wisst ihr, sie haben ja noch gute Werke getan. Und Jesus sagt, die sind total wichtig. Wir haben das angeschaut, wenn sie aus dem Glauben sind. Ihr habt Geduld. Ihr nehmt so viel auf euch für mich. Ist alles gut. Aber wenn die Liebe weggeht, wenn die Liebe weggeht, wird trotzdem euer Leuchter umgestoßen werden. Und das möchte ich nicht, sagt er. Und darum tut Buße und tut die ersten Werke, die waren nämlich im Glauben und in der Liebe. Und so stand das dann hier geschrieben. Wenn aber nicht, und das tut dem Herrn weh, das ist etwas, was er nicht möchte. Er schreibt deswegen so viel Gutes, er möchte, dass der Leuchter strahlt. Wenn aber nicht, was passiert dann? Werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst. Wenn wir den Namen der Stadt Ephesus anschauen, das Sendschreiben ist ja an die Stadt Ephesus, dann können wir aus diesem Namen schon sehr, sehr viel ableiten und erkennen. Das ist eine Form der Bibelauslegung, dass man auch durch die Übersetzung der Namen und der Orte, wenn man gleichzeitig die Geschichte kennt und alles in der Bibel vergleicht, betrachtet, betet vor Gott, wenn man diese Verbindung hat von den Worten und der Übersetzung und der Geschichte und den biblischen Abläufen, dann kommt man auch zu ganz tiefen Erkenntnissen im Wort Gottes. Mal ganz einfach gesagt, kennt jeder von euch seinen Namen? Sagst du, ja, ich heiße doch Jens, ich heiße doch Erna, ich heiße doch Willi. Aber wisst ihr die Übersetzung eurer Namen, was sie bedeuten? Kennt ihr die Bedeutung der Namen? Und jetzt ist es so bei Gott, jeder Name hat eine Bedeutung. Und ganz oft ist diese Bedeutung, nicht immer, aber ganz oft in der Bibel, verbunden mit dem Leben des Menschen, der diesen Namen trägt. Und dann gibt es so Sätze, da werden wir noch drauf kommen. In einer anderen Gemeinde sagt er dann, wer überwindet, dem werde ich einen neuen Namen geben. Weil Name und Charakter und Leben hängen zusammen. Und wenn man dann neues Leben hat in Jesus Christus, weil man das alte Leben weggetan hat, dann ist es von der Bibel her auch logisch, dass man einen neuen Namen bekommt für einen neuen Charakter, für neue Verheißungen für Gott und dass man diesen Namen dann auch lebt. Ihr kennt das von Jakob zum Beispiel. Der Jakob, wenn man den übersetzt, wie heißt der? Der heißt Fersenhalter, ja? Fersenhalter. Und das ist ja ein Gleichnis, ein Bild für eine Charaktereigenschaft, ja? Wenn jemand zu feige ist, von vorn jemanden entgegenzutreten und er will ihm in der Welt aber was nicht Gutes tun, dann tritt er nicht von vorn an, sondern von hinten und tritt die Ferse weg. und der andere weiß gar nicht, was passiert. Und dann geht der Fuß hoch, hier dagegen und dann fällt man hin und tut sich weh. Der Fersenhalter ist also jemand, der von hinten arbeitet. Also nicht von vorne kommunizieren, nicht von vorne reden, nicht offen auftreten, sondern hinterm Rücken. Ja? Hinterm Rücken handeln, hinterm Rücken jemand arbeiten, Intrigen machen, so etwas. Das war der Jakob. Das war der alte Mensch. Und dann ringt eines Tages Jakob mit Gott und einem Engel und er betet die ganze Nacht hindurch, wenn wir das übersetzen ins Evangelium, heißt das, Herr, ich möchte nicht mehr so leben, wie ich bisher war. Vergib mir meine Sünde und Schuld, ja? Weil durch dieses Fersenhalten, durch diese Intrigen, sein Bruder kam und wollte jetzt gegen ihn kämpfen und jetzt hat er Angst gekriegt. Und dann schrie er zu Gott und er rief und er betete und er hielt fest und er sagte, Herr, ich verlasse dich nicht, du segnest mich denn. Und als ein verwandelter Mensch kommt er aus diesem Gebet, hat sein Leben ganz neu Gott geschenkt, hat gesagt, ich will nie wieder hintenrum Dinge machen, ich möchte aufrichtig, ehrlich und in Liebe nach vorne gehen. Ich möchte streiten für dich, mein Gott. Und Gott vergibt ihm und Gott gibt ihm einen neuen Namen. Und dieser Name ist Israel. Amen. Israel, ja. Ganz anderer Name, ne? Jakob, Israel. Und bei Israel merkt ihr, da ist hinten das L drin, ja. L ist ein Gottesname, ein ganz wichtiger im Alten Testament. Ihr findet das bei Michael, Nathanael, Daniel. Und er bekommt jetzt auch so einen Namen, Israel. Und das heißt Streiter für El. Versteht ihr? Von dem, der hintenrum gemacht hat, was man für Gott nicht tun soll, ja, von dem Jakob, wird er jetzt zum Streiter für El, zu Israel, der Gottes Ehre durch die Welt tragen soll und Gottes Reich voranbringt. Das ist was ganz Schönes. Und wenn ihr mal genau lest bei Jesaja, wenn der Jakob mal wieder rauskommt, wenn der Israel mal wieder mit seiner alten Art lebt, wir würden heute sagen, wenn der alte Mensch mal wieder durchgekommen ist, wisst ihr, was Gott da macht? Vorher sagt er immer, Israel, tu das, Israel, tu das. Und dann, wenn sowas war, bricht Gott ab und sagt auf einmal, Jakob, was machst du denn? Versteht ihr? Dann nimmt Gott wieder diesen ersten Namen und spricht ihn an. Ruhig, du hast doch gebetet zu mir. Du willst doch das nicht mehr machen in der Art. Mach das in der neuen Art. Und so haben auch Städte zum Beispiel eine Bedeutung. Da gibt es einen sehr, sehr guten Spezialisten für die altorientalischen Sprachen und biblischen Sprachen und Kultur und Geschichte. Wenn ihr das mal hört, das ist der Dr. Abraham Meister. Dr. Abraham Meister. Der Bruder Ulf hat ja auch vieles solches studiert, durchdrungen und durchbetet. Aber der Dr. Abraham Meister hat ein Namenslexikon und da ist Ephesus zum Beispiel die Luststadt. Lust. Und das ist das, was hier drin in der Bedeutung ist. Lust ist erst einmal ganz neutral. Lust heißt, ich möchte gern etwas Bestimmtes haben. Und ich weiß, dass ich mich dabei wohlfühle. Ja? Wenn ich jetzt heute mit den jungen Erwachsenen rede, dann sagen die, Lust kannst du heute gar nicht mehr verwenden als Wort. Warum nicht? Ist fast nur noch negativ belegt. Ist fast nur noch negativ belegt. Wird an irgendeine Sünde gedacht. Ne? Lust. So. Aber vom Ursprung des Wortes ist das erstmal neutral. Es geht einfach um Dinge, die mir gefallen, wo es mir dann gut geht, Freude macht und so. Und das können positive sein und negative sein. Und das ist der Kampf, Ephesus, Name. Jesus sagt, komm zurück in die erste Liebe zu mir. Eine ganz reine, heilige, schöne, gute Liebe. Ohne irgendwas Böses, ohne falsch, etwas Herrliches und Schönes, diese Liebe. In der man glücklich ist, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also Ephesus, Luststadt, die reine Liebe zu Gott und aus dieser reinen Liebe eine reine Liebe zu den Menschen. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Dieser Diana-Tempel voller Götzendienst, Hurerei, Prostitution, ja, alle Sünden, die man sich nicht vorstellen soll, dort vertreten und da eben im ganz negativen Sinne auch eine Lust des Fleisches, aber zum Bösen hin, zur Verdammnis, zur ewigen Hölle. Und es ist praktisch eine Stadt, wo auf der einen Seite eine kleine Gemeinde ist, die rausgerettet ist aus dieser falschen Lust in dieses in Gott möchte ich meine Lust und Freude haben. Ganz positiv, ganz rein, ganz heilig, ganz schön, ja. Und steht im vollen Gegensatz zu diesem großen Diana-Kult voller Sünde. Und jetzt sagt er, wenn ihr nicht in meiner Liebe bleibt und in dieser ersten Liebe bleibt, dann seid ihr in der Gefahr, in diese andere falsche Sünde zurückzufallen. Das erst einmal von der ersten Grundbedeutung her. Und dann geht das weiter. Jetzt kann man diesen Namen untersuchen, Ephesus. Es geht ja heute um diesen Vers. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Also in dieser ersten Liebe bleiben. Und dann, wenn man das anguckt, dieses Wort, das habe ich aber nur in englischer Literatur gefunden, die tieferen Zusammenhänge, das habe ich jetzt im Deutschen leider nicht gefunden, dann kommt dieser Name Ephesus ursprünglich von einem hethitischen Namen. Die Hethiter waren ein Volk, zu dem ich gleich noch etwas sage, wo bestimmte Finsternismächte gewirkt haben, die negativ sind. Und ursprünglich kommt dieser Name aus dem Hethitischen von Apasa, wie immer das dann, das sind ja altorientalische Sprachen im Urtext auszusprechen ist. Und das war die Hauptstadt eines alten Reiches, die Arsava hieß und in Westanatolien zu Hause war, also in der Türkei. Und jetzt kommt es, diese alte Stadt hieß die City of the Mother Goddess, also das heißt die Stadt der Mutter Gottes. Das war ein Riesengötzendienst, der Mutter Gottes Götzendienst. Und das war das Ursprungsgebiet, aus dem dieser Kult kam. Und Ephesus war dann die Neuansiedlung. Also das waren praktisch Gesandte von dort, die sollten eine Eroberung machen. Das ist übrigens auch interessant. Wisst ihr, wie diese Kriegerinnen hießen, die diese Eroberungen durchgeführt haben? Das sind die Amazonen. Ihr kennt Amazon? Amazon, wie immer ihr das aussprecht, ja? Ist heute ein großes Kaufhaus. Und der Name ist angelehnt an diese okkulten Kriegergöttinnen, die diesen bösen Okkultismus verbreitet haben und damit versucht haben, neue Reiche aufzubauen. Und die Stadt, die sie aufgebaut haben, als ausgehend von dieser okkulten Muttergottheitsstadt, war dann Ephesus, dort, wo dann der Hafen war. Und die Abwandlung Ephesus von Apasa ist so, ihr kennt zum Beispiel York, ja, und die Yorker sind nach Amerika gegangen. Und welche Stadt haben sie dann dort gegründet? New York. Und das gibt es an vielen Stellen. Ihr habt eine Stadt mit einem Namen und dann ziehen die Leute irgendwo anders hin und sie haben noch Heimatverbundenheit und dann nennen sie die Stadt Neu, sagt mir mal ein Beispiel, Neuland, ja, ich nehme mal an, Novgorod ist auch sowas, ja, Neugorod, neue Stadt, da ist auch neu drin, man hat eine alte Stadt, zieht um und baut dann eine neue auf. Und so ist praktisch Ephesus aufgebaut worden von diesen Amazonen, von diesen okkulten Kriegerinnen der Muttergottheit, die in ganzer Welt verbreitet war als okkulte, große, böse Macht. Nach Ephesus, das ist gegründet worden als Neugründung und dort ist dann dieser Tempel der Diana aufgebaut worden. Und dann mit der Zeit ist das alte Reich untergegangen, aber Ephesus ist aufgeblüht. Und jetzt wurde Ephesus, war dann der Hauptsitz dieser teuflischen, dämonischen Macht Mutter Gottes genannt. Das war der Ausgangspunkt. Und diese Diana, die gibt es dann in anderen Kulturen unter anderem Namen, überall, wo dieser Geist Einfluss hat. Also die Artemis, die Diana und das geht so weiter. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr nicht in meiner reinen Liebe bleibt, was wird passieren? Es wird die falsche Liebe zu dieser okkulten Muttergottheit wieder eindringen und ich werde irgendwann die Gemeinde als Leuchter Gottes umstoßen müssen, weil das dann nicht mehr meine Gemeinde ist, wenn diese Muttergottheit eindringt. Und jetzt brauchen wir bloß noch in die Geschichte gehen, dann löst sich das alles auf. Leider ist das eingetroffen, leider ist das später geschehen. 391 nach Christus wurde das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion. Die Verehrung der Märtyrer und Marias bekam zunehmend Bedeutung. Und 431 nach Christus wurde Maria durch ein großes Konzil als Gottesgebärerin bezeichnet und dogmatisiert, dass sie zu verehren und anzurufen ist. Und jetzt ratet mal, wo dieses Konzil stattgefunden hat. 431 nach Christus. In Ephesus. Seitdem haben wir die Mutter Gottes zu verehren, die Diana der Epheser, die dann übertragen wurde auf Maria, die gar nichts dafür kann und einfach eine wunderbare, vorbildliche, gläubige Frau war, von der man eigentlich viel lernen kann. Und so hielt diese dämonische Macht Einzug in die Gemeinde. Einzug in die Gemeinde nahm zu an Macht. Und dieses Gebiet, was erst ursprünglich christliches Gebiet war, wo überall die Sendschreiben hingehen, das ist alles in der Türkei. Biblische Gemeinde, nichts von katholischer Kirche, nichts von orthodoxer Kirche. Jetzt drang diese Muttergottheit ein, wurde verehrt, dann kam noch hinzu die Verehrung der Heiligen zur Anrufung, die Verehrung der Toten zur Anrufung und so weiter. Und jetzt nannte sich das ganze Byzantinisches Reich mit byzantinischer Kirche, orthodoxer Kirche. Ihr wisst von der Geschichte Russlands, dann kam noch die Abspaltung der orthodoxen Kirche nach Russland und so weiter. Überall diese Kirchen mit diesem Mariengeist. Römische Kirche, byzantinische Kirche, russisch-orthodoxe Kirche. So, nächste Stufe. Martin Luther hat gesagt, der Islam ist ein Gericht über eine von Gott abgefallene Christenheit, die der Herr dann nicht mehr vor dem Antichristen schützt. Das war die Aussage Luthers. Ich weiß nicht, ob man das so viel lesen wird in unseren Kommentaren in diesem Jahr zur 500-Jahr-Feier von Martin Luther und der Reformation. Aber ich bringe euch mal eine Originalpredigt mit von Martin Luther. Ich habe da was zu Hause und lese euch mal so 5 Minuten vor oder so beim nächsten Mal. So, das ist im Prinzip das, was passiert ist. Also die echte Liebe zu Jesus Christus verlassen. Dafür diese dämonische Muttergottheit hereingelassen, dann die Verehrung, dann kam noch dazu können wir nicht so ausführlich machen, da wurden dann Bilder noch verehrt als Zugang und so weiter. Und dann trifft das ein, was er gesagt hat, der Herr Jesus, jetzt war nichts mehr zu halten, jetzt werde ich den Leuchter umstoßen. Und dann bekam der Schutz Gottes Risse, Gott hat sich zurückgezogen und der Islam konnte Konstantinopel erobern, konnte diese Gebiete erobern und die Gemeinden sind verschwunden. Wir sehen also, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir die Hintergründe erfassen. Und deshalb möchte ich nochmal auf diesen Geist etwas mehr eingehen. Das war ja das Hethiterreich. Und da ist schon in 1. Mose 23 eine Erwähnung von Ephron, dem Hethiter. Und dem hat Abraham Acker und Höhle abgekauft für sein Begräbnis seiner Frau. Und wir finden da immer, das sind Männer, die sehr gut kämpfen können, aber irgendwie eine Verbindung haben zu Frauen in dem Volk, wo eben wie dann auch eben entsprechend dieses Geistes Ehebruch ist, die Männer alleine gelassen werden, uneheliche Kinder gezeugt werden und alles sowas. Und die Männer können dann auch sehr brutal werden eben. Das ist so dieser Zusammenhalt von bestimmten Finsternismächten, die immer wieder versuchen, diese Hethiter zu bestimmen und die deswegen auch Israel oder dem Hebräern Böses tun. Wir finden es aber schon vorher. Da steht zum Beispiel 1. Mose 36, Esau nahm sich Frauen von den Töchtern Kanaans, Ada, die Tochter Elons des Hethiters. Und Rebekka sprach in 1. Mose 27, 46 zu Isaak, mich verdrieß zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir noch das Leben, ist es besser, ich sterbe. Das ist, wenn jemand sich diesem Geist wirklich hingibt. Das ist ja, ihr müsst immer denken, wir Menschen haben eine ganz kurze Lebenszeit. Also ich werde jetzt bald 50 und ich habe zu jemand gesagt, dann habe ich die Hälfte meines Lebens geschafft. Dann lachen die. Angeblich wäre ich schon über die Hälfte. Ja. Das ist ja für Gott gar keine Zeit. Das sind 100 Jahre bei Gott. Das ist ein Wimpernschlag. Ja, versteht ihr? Also, und wir Menschen, wir sterben und wir gehen entweder zu dem Herrn in seine Herrlichkeit, worauf ich mich sehr freue, wenn dann der Zeitpunkt ist und wir wollen uns dort alle wiedersehen und gemeinsam feiern an seiner Tafel zu seiner Ehre, die Margarita so schön gesagt hat, wir halten an ihm fest, ja, bis wir dort sind bei dem Herrn. Oder eben, man stirbt und ist verloren und geht in die Verdammnis als Mensch, zack, 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 zack. Aber die Mächte, die leben ja weiter. Ihr müsst mal denken, also in Noahs Zeiten, da haben ja schon die Menschen um die 800 Jahre gelebt. Nun rechnet mal 2000 minus 800, wo ihr da seid. Wenn wir so eine Lebenserwartung noch hätten, dann wären wir jetzt so um 1300 geboren oder sowas. Oder 1400 oder so. Das heißt, dass wir heute so ein kurzes Leben nur haben, hängt ja mit der Sünde zusammen, mit der Veränderung des Klimas, mit genetischen Veränderungen wegen Sünde, wegen wenig Wirken des Heiligen Geistes durch Sünde, wegen Finsternis. Aber die normale Lebensspanne des Menschen war ja schon vom Ursprung her viel größer gedacht und dann die Blätter vom Baum des Lebens, was ja auch am Ende dieser wunderbaren Sendschreiben hier an Ephesus steht, im Paradies Gottes wird ja dieser Baum auch sein und dann kann man ins Unendliche das Leben verlängern. Die Mächte sterben ja nicht wie wir, versteht ihr? Das sind heute genau die gleichen Mächte. Da, wo die Epheser zu kämpfen hatten gegen die Diana der Epheser, oder bei anderen war es dann die Artemis, die hat immer mal einen anderen Namen gekriegt, so, und da auch ein Traktat, das sind geschätzt 8 Namen in verschiedenen Gegenden und immer das Gleiche. Ja. Und die Mächte, die leben weiter. Und das ist eben heute der Kampf mit dem Geist Marias. Obwohl die Maria nochmal eine ganz super Frau war, tiefgläubig, wo man nur sagen kann, wunderbar, wenn eine gläubige Frau so ein Leben lebt, aber die Überhöhung zur Gottheit, das Anrufen, das Anbeten, das Heiligenschein umgeben, das alles das, ja, das kommt vom Teufel aus dieser Übernahme dämonischer Kulte gegen Gott. So ist alles vermischt. Und jetzt war damals die Entwicklung so, wie ich es beschrieben habe. Urgemeinde, dann plötzlich Verwandlung in Katholizismus und Orthodoxie, dann endgültiges Gericht, wie die Reformatoren erkannt hatten, Schutz Gottes geht weg bei so viel Sünde, der Islam kommt rüber. Ja, und was haben wir heute? 500 Jahre Reformation. Tja, es gibt Gemeinden, die alle frei waren davon. Die sagen jetzt wieder, Geist Marias, komm bitte in unsere Gottesdienste, wir machen alles zusammen. Was passiert automatisch wieder? Der Schutz Gottes weicht und der Herr Erdogan klopft an, ob er unser Land denn schon übernehmen kann. Es wiederholt sich alles immer wieder. Das sind im Prinzip die gleichen Mächte, die gleichen Abläufe und keiner kriegt es mit. Keiner kriegt es mit. Deswegen ist dieses Wort so, so wichtig. Denke daran, wovon du abgefallen bist. Tue Buße, tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen, deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber was der Herr will ist, und das sagt er ja ganz deutlich, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und seid das Licht der Welt zu Gottes Ehre, denn Jesus, er will durch uns scheinen. Amen. Lasst uns beten. Bitte auch dafür, dass viele Menschen ihre Herzen öffnen und gerettet werden. Ja, Herr, deine Liebe und deine Gnade sind alle Morgen neu. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Und dass wir so viel Freiheit haben, deine Liebe weiterzugeben, einzuladen zu dir, Herr Jesus. Du bist auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden und du lebst, lieber Herr. Und du möchtest, dass Menschen nicht verloren gehen. Zur Erkenntnis der Wahrheit sollen sie kommen und gerettet werden. Und Herr, wir wünschen uns das auch und wir bitten dich, Herr, hilf uns bitte einzuladen zu dir. Hilf uns bitte Zeugnis zu geben von deiner Liebe. Du bist am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben. Hast dein Blut vergossen für jeden einzelnen Menschen, Herr. Schenk doch, dass es bitte viele annehmen. Und wir bitten dich, dass im ganz biblischen, positiven Sinne du unsere Lust bist, du unser Ziel bist, du unsere Hoffnung bist, lieber Herr. Herr, öffne die Türen, öffne die Herzen, lass niemanden verloren gehen. Schenk, dass sich die ganze Niedereichhalle füllen darf zu deiner Ehre. Und dass die Lieder die Herzen anrühren und die Zeugnisse und das Vorwort und die Predigt, lieber Herr. Und dass die Kinder auch dann im Gottesdienst angerührt werden durch deinen guten Heiligen Geist. Herr, dass deine Gemeinde wächst und dich verherrlicht, dass wir ein wunderbarer Leuchter sind, deines Lichtes voll Gnade und Wahrheit. Herr, das schenk uns bitte. Wir legen unser Leben in deine Hände. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.